Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Die heutige Folge ist ein wenig anders gestrickt als sonstige Podcast-Folgen. Und das hängt ganz deutlich damit zusammen, dass wir ziemlich viele Anfragen bekommen haben, doch mal eine solche Erklärfolge zu machen. Wie funktioniert eigentlich ChatGPT? Was muss man über künstliche Intelligenz wissen? Und genau das ist deswegen auch der Inhalt, den ich größtenteils allein bestreiten werde. Diese Sonderfolge dient natürlich dazu, einerseits so die Basics und die Hintergründe von künstlicher Intelligenz besser zu verstehen, weil diese Technologie oder besser der Technologiekomplex unser Leben ziemlich radikal verändern wird. Und andererseits geht es natürlich klarerweise nicht allein um ChatGPT, auch wenn das hier so ein bisschen pars pro toto vorne steht, weil das immer noch der Begriff ist, den die meisten Menschen direkt mit künstlicher Intelligenz verbinden. Es geht eigentlich um generative künstliche Intelligenz insgesamt, was das ist, wie das funktioniert, welche Wirkungen das hat, welche Bedrohungen sich daraus ergeben können und wie es in Zukunft aussehen kann. Und natürlich ist das, was dahinter steht an Software, an Hardware, an Technologie insgesamt, auch etwas, was, wenn man es besser versteht, auch ein wenig die Furcht nehmen kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn einer der Gründe, warum wir diese Sonderfolge machen, ist tatsächlich, dass in vielen Gesprächen nachgefragt wird, wie funktioniert das mit dem ganz konkreten Hintergrund, das besser zu verstehen. Denn man muss, davon bin ich fest überzeugt, heute künstliche Intelligenz wenigstens halbwegs verstehen, um die Welt begreifen zu können. Ganz am Schluss haben wir einen Teil, den Sachkundige überspringen können und den weniger Sachkundige ganz zuerst hören können. Die letzten paar Minuten sind nämlich ein Audioglossar, also die Erklärung und Einordnung der wichtigsten Begriffe rund um künstliche Intelligenz. Diese Folge, diese Podcast-Folge und die dazugehörigen Videos, die daraus entstehen, die eignen sich auch zum Verschicken an Leute im eigenen Umfeld. Wenn man also einfach mal so die Basics transportieren will, wenn man den Eltern mal mitteilen will, was da gerade alles so ist oder was der eigene Job eigentlich im Detail so mit einem macht. Anfangen allerdings möchte ich mit einem besonders relevanten Punkt, weil dieser Wandel durch und mit künstlicher Intelligenz, der ist wahnsinnig schwer vorherzusehen. Um ganz genau zu sein, ist er sogar so schwer vorherzusehen, dass die allermeisten Fachleute das nicht unbedingt wahnsinnig gut hinbekommen, um es mal vorsichtig zu sagen. Es gibt diesbezüglich ein total tolles Zitat von einem der Männer, einer der Personen, die weltweit künstliche Intelligenz vermutlich mit Abstand am besten verstehen. Die Rede ist hier von Jan LeCun. Jan LeCun ist der Chefwissenschaftler, der Chef-KI-Mann von Meta, also Facebook. Der ist 2018 Turing Award Preisträger gewesen und der Turing Award, der ist sowas wie der Nobelpreis für künstliche Intelligenz. Der hat selbst eine Vielzahl von Forschungsergebnissen mit auf den Weg gebracht, selbst veröffentlicht. Unter ihm sind, weil eben Meta einer der ganz großen Player-Akteure in der künstlichen Intelligenz ist, ist einer derjenigen Leute, die quasi von Hand mit ihren Köpfen die künstliche Intelligenz weit vorangebracht haben. Und der hat ein Interview gegeben im Januar 2022. Und zwar ein Interview, wo er sich getraut hat, eine Vorhersage zu machen. Da hören wir einfach kurz hinein und dann bewerten wir einmal gemeinsam diese Aussage. Und dann wird relativ klar, was genau ich mit der Vorhersage über die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz meine.
I take an object, I put it on the table and I push the table. It's completely obvious to you that the object will be pushed with the table. There is no text in the world, I believe, that explains this. If you train a machine as powerful as it could be, you know, your GPT 5000, it's never going to learn about this.
Ja, was hier der KI-Nobelpreisträger, mehr oder weniger, Jan LeCun, Chef-KI-Wissenschaftler von Meta, sagt, ist, dass noch nicht einmal die allerfortschrittlichste Variante von GPT, GPT 5000, zu diesem Zeitpunkt war übrigens gerade GPT 2 beziehungsweise 3 im Gespräch. GPT, das ist das, was hinter ChatGPT steht, quasi der Motor dieser KI. Das war die Versionsnummer und er sagt, nicht mal bei GPT 5000 wird eine künstliche Intelligenz verstehen, was mit einem Objekt passiert, das auf einen Tisch gelegt wird, wenn man dann den Tisch verschiebt. Er nutzt da sein Handy, um es da hinzulegen. Und er sagt, das ist nicht möglich für die Maschine, das zu verstehen, weil das nicht aus einem Text hervorgeht. Soweit also Jan Le Cun, einer der Profis seines Fachs. Dann wird ein wenig später, um genau zu sein, 11 Monate später, Ende November 2022, ChatGPT veröffentlicht. Mit der Versionsnummer übrigens GPT 3.5, also 3,5. Und tatsächlich hat sich dann irgendwo ein Spaßvogel auf Twitter damals noch erinnert, dass Jan Le Cun ein paar Monate vorher diese Aussage getroffen hat und hat direkt dahinter geschnitten, das, was ChatGPT genau auf diese Frage erwidert. Im ersten Satz konnte die erste Version von ChatGPT genau dieses Problem lösen. Das bedeutet, dass nicht einmal die absoluten Fachleute in ihrem Bereich 11 Monate in die Zukunft sehen können, was künstliche Intelligenz uns genau bringen wird. Das ist deswegen interessant, weil das uns, normalere Menschen, ein wenig entlastet, vorsichtig gesagt. Denn natürlich ist, wenn sogar Fachleute nicht sagen können, in welche Richtung geht es eigentlich, wie wirkmächtig wird das, wie gut ist das eigentlich, wo sind die Grenzen, was werden wir können, was werden wir nicht können mithilfe von künstlicher Intelligenz, dann ist das etwas, was wir vielleicht als Laien oder als Leute, die sich damit auskennen, aber eben nicht WissenschaftlerInnen sind, etwas, was wir versuchen sollten, gar nicht erst so sehr in unsere eigene Kommunikation einzubauen. Tatsächlich ist die Frage, was bringt KI in Zukunft? Eine, die man in bestimmten Bereichen eingrenzen kann, aber eben immer mit so einer gewissen, na wie soll ich das sagen, Vorsicht. Einer Vorsicht, weil eben auch Experten gar nicht genau sagen können, in welche Richtung es geht. Und mit diesem Start, dieser schwierigen Vorhersehbarkeit von dem, was künstliche Intelligenz uns bringt, mit der möchte ich hineingehen in den Anfangsteil dieses Podcasts. Das ist so ein herausgelöste, ja, man könnte es Management Summary nennen. Wenn ihr also nur wenig Zeit habt, dann sind hier irgendwie 7 bis 8 knackige Minuten, um mitreden zu können. Trotzdem versuche ich hier in die Tiefe zu gehen, um besser zu vermitteln, damit ihr begreifen könnt, wie genau KI funktioniert, wo sie herkommt und wohin sie sich entwickeln kann. Es beginnt mit einer knackigen Aussage. Attention is all you need. Das ist quasi nicht nur euer Lebensmotto in sozialen Medien, sondern auch das wichtigste wissenschaftliche Papier der heutigen künstlichen Intelligenz. Willkommen zu diesem Crashkurs in Podcast-Form. Künstliche Intelligenz ist ein ziemlich altes Konzept. Am Anfang, zumindest des Begriffs, steht eine Konferenz am 13. Juli 1956. Das Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Damals wird dieser Begriff zum ersten Mal öffentlich. Und zwar mit dem erklärenden Zitat: Die Studie soll von der Vermutung ausgehen, dass prinzipiell jeder Aspekt des Lernens oder jede andere Eigenschaft der Intelligenz so genau beschrieben werden kann, dass eine Maschine ihn simulieren kann. Das ist der Kontext, wie künstliche Intelligenz gewissermaßen erfunden wird als Konzept. Um dem näher zu kommen, wird nicht nur bei dieser Konferenz, sondern auch in den Jahren danach, das Lernen und damit das Denken selbst näher analysiert. Und zwar aus der Perspektive von Maschinen. Die erste Erkenntnis, die sich einschleicht, Denken besteht beim Menschen aus Wahrnehmung, Verarbeitung oder Interpretation der Wahrnehmungsdaten und Mustererkennung. Und dann kann man aus diesen Mustern, vielleicht auch aus der Kombination von Mustern, manchmal eine Erkenntnis gewinnen und dann geht es von vorne los. Beim Computer funktioniert das ganz ähnlich. Die Wahrnehmung sind die Daten, mit denen man den Computer füttert. Die Verarbeitung ist die Speicherung, Sortierung und Kategorisierung der Daten. Die Mustererkennung sucht nach Mustern in den Daten, deren Bedeutung bekannt ist. Manchmal folgt darauf eine maschinelle Schlussfolgerung oder Aktion, zum Beispiel nach dem schlichten Algorithmus wenn, dann. Künstliche Intelligenz ist genau genommen eine Art lernende Mustererkennung auf Speed. Wichtig ist dabei aber auch, dass es bei der Mustererkennung vor allem um Wahrscheinlichkeiten geht. Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt welches Muster vor? Der KI-Vordenker Alan Turing, der schon 1950 die Idee denkender Maschinen ersonnen hatte, sah als Königsdisziplin der künstlichen Intelligenz das maschinelle Verständnis von menschlicher Sprache, von Texten. Und deswegen hat er den Turing-Test entwickelt. Ein Computer besteht einen Turing-Test, wenn er von durchschnittlich intelligenten Personen in einem Chat für einen Menschen gehalten wird. Vollkommen klar, seit den 50er Jahren sind in ungefähr allen technischen Bereichen Computer viel, viel besser geworden. Sie können zum Beispiel viel mehr Daten viel schneller auf viel mehr Arten verarbeiten. Und sie finden deshalb auch immer komplexere Muster. Deshalb ist übrigens Nvidia eine so wichtige Firma, was künstliche Intelligenz angeht. Die sind nämlich groß geworden mit Grafikchips, für die vergleichsweise viele Daten gleichzeitig verarbeitet werden müssen, damit man eine möglichst flüssige und farbenfrohe und realitätsnahe Bewegung auf dem Screen sieht. Und super viele Daten gleichzeitig zu verarbeiten, genau das ist die Voraussetzung für künstliche Intelligenz. Außerdem setzt sich irgendwann in der KI-Forschung das Prinzip Machine Learning durch. Das ist eine Unterart von künstlicher Intelligenz, also Maschinenlernen. Und ein bisschen vereinfacht bedeutet das, dass Maschinen aus Daten lernen können, ohne dass man ihnen jeden einzelnen Schritt vorgibt, mit einer Art Lernkonzept. Zum Beispiel geschieht das, indem man eine berechnete, mögliche Lösung für ein Problem versucht zu überprüfen, wie gut ist diese mathematische Lösung, zum Beispiel ein Verfahren, um den schnellsten Weg von A nach B zu finden. Und dann berechnet man eine andere mögliche Lösung und schaut, ob die besser oder schlechter ist. Im Machine Learning wird das so oft vollzogen, bis die Software ein Muster der Verbesserung erkennt. Überall dort, wo man von links nach rechts fährt, ist es einfacher und schneller. Und deswegen wird unter bestimmten Umständen künstliche Intelligenz immer besser. Für einen großen Durchbruch wie bei ChatGPT reicht das allerdings trotzdem noch nicht. Aber Anfang der 10er Jahre verändert sich das auf eine sehr interessante Weise. Denn schon fast von Anfang an gibt es in der künstlichen Intelligenzforschung eine eigene Schule, die komplett überzeugt ist, dass denkende Maschinen eigentlich so aufgebaut sein müssten wie Gehirne. Neuronale Netze nennt man diesen Aufbau von Computern und die sind natürlich den Neuronen nachempfunden, die im Gehirn miteinander verschaltet sind. Die dazugehörige Variante der Mustererkennung heißt Deep Learning. Deep bezieht sich auf die Zahl der Schichten, denn dabei werden viele Prozessoren untereinander vernetzt und bilden eine sogenannte Schicht, die imitieren gewissermaßen Neuronen. Auf diese Schicht wird eine weitere Schicht mit noch mehr vernetzten Prozessoren gelegt, ungefähr nach dem Muster, wie das im Gehirn auch passiert. Und darüber kommt dann noch eine Schicht und noch eine und noch eine. Das Sprachmodell, mit dem ChatGPT gestartet ist, GPT 3.5, hat bis zu 96 Schichten. Leider waren die Ergebnisse von diesen neuronalen Netzen am Anfang trotz dieses sehr, sehr klugen Konzepts Gehirn normalen Computern mit ihren Algorithmen ziemlich deutlich unterlegen. Aber mit den immer stärkeren Prozessoren geschah 2012 etwas Überraschendes. Bei einer der wichtigsten Disziplinen der Bilderkennung waren neuronale Netze den klassischen Computern plötzlich deutlich überlegen. Bilderkennung ist sehr, sehr wichtig für die künstliche Intelligenz. Die wird zum Beispiel gebraucht, damit Computer ihre Umwelt besser erkennen können. Und gleichzeitig ist Bilderkennung der erste Schritt zur Bildherstellung. Deshalb ist die Entdeckung der Fähigkeiten von neuronalen Netzen ein Sprung für die generative künstliche Intelligenz. Dafür hat übrigens der KI-Forscher Geoffrey Hinton 2024 den Nobelpreis bekommen. Es hat sich gezeigt, dass das menschliche Gehirn unglaublich gut in Mustererkennung ist und dass das offenbar an seiner Struktur der vernetzten Schichten liegt. Das hat bis 2017 immerhin dazu geführt, dass KI Fotos so gut erkennen konnte, dass man damit zum Beispiel autonomes Fahren auf den Weg bringen konnte. Der Computer muss ja die Umgebung visuell sehr schnell sehr richtig einschätzen können, um die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen, was so ein autonomes Auto angeht. Bremsen, Beschleunigung, Lenken, dann auch noch in die richtige Richtung. Bei menschlicher Sprache, die ein bisschen komplexer ist, waren neuronale Netze allerdings lange Zeit überfordert. Bis 2017 ein wissenschaftliches Papier den Grundstein für den heutigen Erfolg von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT gelegt hat, nämlich die Google 8. Die damals bei Google angestellten 8 Wissenschaftler haben ein Papier verfasst namens eben Attention is all you need. Natürlich eine Anspielung auf einen Beatles-Song. Frühere KI-Modelle haben Texte streng sequenziell analysiert. Das bedeutet also Wort für Wort ungefähr in der Reihenfolge, in der sie auch dastehen. Damit sind sie aber relativ rasch an die Grenzen des Textverständnisses gestoßen und haben immer wieder Missverständnisse produziert. In ihrem Papier haben die Google 8 das Prinzip Transformer vorgestellt. Das ist das Wort T von ChatGPT. Und dabei schaut die KI nach Mustern und Zusammenhängen zwischen den wichtigsten Worten und kleineren Wortteilen, die nennt man Token, in einem Text. Das bedeutet, der Computer richtet die Aufmerksamkeit komplett auf die wichtigsten Passagen, auf die wichtigsten Worte, auf die wichtigsten Token oder Wortteile und versucht dann, deren Zusammenhänge zu verstehen. Ein Beispiel. Ob direkt nach einem Wort wie kalt ein Wort wie ein, die oder und steht, ist nicht besonders entscheidend. Aber ob zwei Sätze später Wetter steht oder Persönlichkeit zu lesen ist, das prägt die Bedeutung des Textes maßgeblich. Mit Attention is All You Need und dem darin formulierten Prinzip Transformer war der Grundstein von ChatGPT und der gesamten generativen künstlichen Intelligenz, die wir heute kennen und von der wir sprechen, gelegt. Tatsächlich steckt dieser Ansatz der Transformer hinter den meisten großen Sprachmodellen. Und große Sprachmodelle, so nennt man gewissermaßen den Motor von ChatGPT, von Claude oder von DeepSeek, der Motor dieser künstlichen Intelligenzen. Und trotzdem war die Entdeckung der Transformer noch immer nicht ausreichend, um eine KI zu erschaffen, die zum Beispiel mühelos den Turing-Test besteht, so wie wir es heute gewohnt sind, als Sparringspartner, als direkter Dialogpartner auf quasi menschlicher Ebene. Und zwar bis OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, durch langwierige und übrigens auch ziemlich teure Versuche eine Erkenntnis findet und im Jahr 2020, dazu Riesenüberraschung, ein wissenschaftliches Papier veröffentlicht. Das Papier heißt Scaling Laws for Neural Language Models. Und sinngemäß übersetzen könnte man das mit die Gesetze der Skalierung, wie große Sprachmodelle durch mehr Rechenleistung leistungsfähiger werden. Die einfache, aber revolutionäre Erkenntnis dahinter: viel hilft viel. Mehr Rechenleistung und mehr verarbeitbare Daten verbessert die Qualität von künstlicher Intelligenz deutlich. Allerdings sind die Effekte eben erst dann spürbar, wenn nicht nur ein paar hundert, sondern ein paar tausend oder sogar zehntausende Prozessoren gleichzeitig arbeiten. Erst dann werden die vielen Schichten neuronaler Netze so gut in der Mustererkennung, dass es für menschliche Sprache ausreicht. Und menschliche Sprache gehört mit zu den komplexesten Konstrukten, die wir überhaupt kennen. Aus diesem Grund ist die Entwicklung von großen Sprachmodellen, dem gegenwärtig besten Ansatz für menschenähnliche künstliche Intelligenz, so teuer. Die erste im November 2022 veröffentlichte Version von ChatGPT wurde mit 10.000 Prozessoren des Modells A100 trainiert. Der Stückpreis lag damals bei über $30.000. Die Art des Trainings für große Sprachmodelle, maßgeblich von OpenAI entwickelt, ist ein weiterer Grund für die Qualität heutiger generativer künstlicher Intelligenz. Dabei wurden vor allem zwei Arten des Machine Learnings miteinander kombiniert. Das erste ist das Self-Supervised Learning, also das selbstüberwachte Lernen. Und dabei werden riesige Datenmengen, zum Beispiel Texte im Internet, nach wiederkehrenden Mustern und Wahrscheinlichkeiten durchforstet. Dann werden die erkannten Muster überprüft, zum Beispiel indem die Maschine sich selbst fragt, wie ein Satz mit welcher Wahrscheinlichkeit zu beenden ist. Die Katze sitzt auf der, die größte Wahrscheinlichkeit hätte dann vielleicht Fensterbank, danach kommt vielleicht Mauer und dann kommt Bettdecke. Und so lernt die KI die Basics, wenn sie immer und immer und immer wieder die entsprechenden Sätze analysiert. Danach aber kommt die zweite Art des Lernens, das sogenannte Reinforcement Learning. Das ist das bestärkende Lernen und dabei wird oft menschliches Feedback eingebaut. Das Reinforcement Learning bedeutet, dass die guten Vorschläge gewissermaßen belohnt werden und die schlechten, naja, bestraft oder eben mit negativen Punkten versehen. Und mit diesen beiden Lernansätzen, das selbstüberwachte Lernen und das menschlich reinforcete Lernen, kommt man ganz offensichtlich so weit, dass es für die Veröffentlichung von ChatGPT am 30. November 2022 gereicht hat. Bis heute hört man oft, dass generative KI einfach nur die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der auf ein Wort eben ein anderes folgt, wenn man den Kontext dazu hat. Als stochastische Wahrheit wird generative KI manchmal verspottet, regelrecht. Zitat: Large language models are stochastic parrots. Das Zitat stammt von Emily Bender. Große Sprachmodelle sind stochastische Papageien. Emily Bender ist amerikanische Linguistin und KI-Kritikerin. Aber tatsächlich ist der Eindruck dahinter wahrscheinlich gar nicht so falsch. Nämlich, dass Sinn zunächst gar nicht von der Maschine verstanden wird, sondern das Verständnis und dessen Folgen einfach nur nachgeahmt wird. Das stimmt zwar wahrscheinlich weitgehend, aber wenn man zum Schluss ein philosophisches Gegenargument dazu finden wollte, aus techno-optimistischer Sicht, dann könnte man sagen, das Denken des Menschen funktioniert verdammt ähnlich. Auch wir Menschen betreiben Mustererkennung, auch wir Menschen versuchen den Sinn durch Vergleiche zu finden, auch wir Menschen haben Missverständnisse, die man als stochastische Wahrheit oder eben als stochastischen Irrtum bezeichnen könnte. Genau gesagt sind wir Menschen darin sogar wahnsinnig gut, Missverständnisse am laufenden Band zu produzieren. Mit dieser Erkenntnis, diesem Ausblick endet unser kleiner Crashkurs. Wie funktioniert eigentlich ChatGPT? Ja, und nach dieser Management-Summary fragen wir uns als nächsten Punkt, was kann generative künstliche Intelligenz eigentlich wirklich? Wir waren ja jetzt nicht nur, was die Sichtweise von KritikerInnen angeht, dass das alles nur Wahrscheinlichkeit sei, mit dabei, sondern wir können auch uns mal fokussieren auf diese Mustererkennung. Das ist wirklich das Herzstück Mustererkennung und Wahrscheinlichkeit. Das ist auch das Herzstück von der Wahrnehmung des Menschen. Wir erkennen bestimmte Muster und in manchen Bereichen sind wir wahnsinnig gut, in anderen sind wir vorsichtig gesagt nicht ganz so gut. Tatsächlich wird unsere Wahrnehmung sehr häufig gefärbt. Und das gilt interessanterweise auch für die Maschinen. Der Bereich, der am häufigsten und intensivsten unsere Wahrnehmung einfärbt, ist das Gefühl, unsere Emotionalität. Und da gibt es von einem derjenigen, die KI gewissermaßen erfunden haben, der auch schon dabei war bei der ersten erwähnten Konferenz in Dartmouth, nämlich Marvin Minsky, ein ziemlich interessantes Zitat. Wir Menschen begreifen ja Maschinen als eigentlich so emotionslose Wesen. Aber diese Betrachtung ist, wenn man sich so heutige künstliche Intelligenz anschaut, vielleicht gar nicht so zielführend. Marvin Minsky hat 1986 ein Buch veröffentlicht, The Society of Mind. Und darin hat er vor allem die Rolle von Gefühlen für Intelligenz versucht zu analysieren. Und tatsächlich natürlich mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz. Das wichtige Zitat daraus lautet: The question is not whether intelligent machines can have any emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions. Marvin Minsky spricht also davon, dass alles, was bei uns in Richtung Gefühl geht und was manchmal so definiert wird als eine Art Gegensatz zur Rationalität, und Computer sind ja das Rationalste, was wir überhaupt kennen, dass Gefühle eigentlich dazu dienen, die Informationen, die man hat, die Wahrnehmung, die man hat, die Basis der Intelligenz sozusagen, zu filtern und richtig einzusortieren. Er fragt also umgekehrt, brauchen wir nicht eigentlich Gefühle, um Maschinen sinnvoll intelligent werden zu lassen? Und tatsächlich haben wir fast von Anfang an eine enge Verbindung zwischen Sprache, Emotionalität und Machine Learning beziehungsweise künstliche Intelligenz. Das hat damit angefangen, dass die allerersten Chatbots im Jahr 1966, Joseph Weizenbaum hat sich da verdient gemacht, Eliza, so hieß im Prinzip der erste Chatbot überhaupt, dass die tatsächlich so getan haben mit einfachsten Algorithmen, als hätten sie Gefühle. Und in diesen Chatbots haben Menschen angefangen, mit Maschinen zu chatten, automatisiert nach bestimmten Kriterien. Da war aus heutiger Perspektive gar keine künstliche Intelligenz dabei, sondern einfach eine Wenn-Dann-Analyse. Wenn das die Frage ist, dann antworte das. Und ein paar Formulierungstricks. Sowas wie, diese Frage habe ich jetzt nicht genau verstanden, aber wenn du von X sprichst, und X war halt eins der Worte, die in der Frage schon auftauchten. Tatsächlich berichtet Weizenbaum, dass sich Leute sogar in den Chatbot verliebt hätten. Da ist also von Anfang an eine Emotionalität in der Sprache mit dabei. Und da haben wir, was KI angeht, was ChatGPT angeht, eine sehr interessante Erkenntnis schon von April 2023. Also keine 6 Monate, nachdem ChatGPT veröffentlicht worden ist. Da nämlich ist eine Studie veröffentlicht worden im JAMA Network. Das ist eine Fachzeitschrift, und JAMA Network hat die Studie veröffentlicht, Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Pasted to a Public Social Media Forum. Es ist eine meiner Lieblingsstudien, weil sie die Maschine sofort auf eine ganz neue Art und Weise einen selbst betrachten lässt. Was ist damals passiert? Die Forschenden haben ungefähr 200 Fragen aus einem öffentlichen Social Media Forum genommen, was für Patienten geschaffen worden ist. Ein Subreddit auf Reddit, der großen Social News Plattform. Da waren also fast 200 Fragen, und die hat man dann beantworten lassen. Einerseits durch Ärzte, Fachärzte und Fachärztinnen, und andererseits durch ChatGPT. Und tatsächlich war bei der Auswertung dann vollkommen klar, aha, die Qualität der Antworten, die Richtigkeit der Antworten auf diese PatientInnenfragen, die war bei der KI deutlich besser als bei den Fachärztinnen. Das für sich genommen ist schon deswegen erstaunlich, weil ja ganz offensichtlich ChatGPT damals nicht ganz spezifisch mit medizinischen Daten trainiert worden ist, sondern eben einmal quer durchs Internet gegangen ist. Und das waren dann die Daten, mit denen ChatGPT trainiert hat. Ob das legal war oder nicht ganz so legal, lassen wir jetzt kurz beiseite. Das wurde aber in dieser Studie nicht nur nach konkreten Inhalten gefragt, wie die richtig sind und wie richtig die sind, sondern auch nach Empathie, also nach Einfühlungsvermögen, nach Mitgefühl. Und große Überraschung, die Antworten von ChatGPT wurden auch als deutlich empathischer empfunden als die Antworten von den Ärztinnen und Ärzten. Und das ist zum ersten eine gewisse Überraschung für viele. Wir sagen ja ganz oft, dass die Maschine keine menschlichen Eigenschaften haben, hat, kann und so weiter. Es ist aber zum Zweiten auch ein Schlüssel zum Verständnis von der Art und Weise, wie wir mit Maschinen umgehen. Und deswegen extrem wichtig, was bei ChatGPT und der Interaktion zwischen Mensch und Maschine so passiert. Denn diese Studie deutet darauf hin, dass Empathie ein Sprachmuster ist, das das Gegenüber wahrnimmt, ohne dass es dahinter eines tieferen Verständnisses bedarf. Das bedeutet, ganz offensichtlich reichen bestimmte Symbole der Empathie, um Empathie auszulösen. Und da sind wir an einer Art philosophischen Grenze zwischen Mensch und Maschine. Reicht es vielleicht, wenn Verständnis bis zu einem bestimmten Level nur vorgetäuscht wird, wenn man im Gegenzug die richtigen Sachen zur richtigen Zeit sagt? Oder braucht man tatsächlich ein tieferes Verständnis? Das ist deswegen eine so wichtige Frage, weil es eigentlich eine philosophische Art der Annäherung an Bewusstsein und Verständnis sein könnte. Ist vorgetäuschtes Bewusstsein auch Bewusstsein? Das ist, was dahinter steht. Und darauf deutet irgendwie diese Emotionalität von Maschinen hin. Das als kurzer Exkurs, den ich wahnsinnig spannend finde zwischen Gefühlen und Maschinen. Und dann schauen wir, was kann generative künstliche Intelligenz wirklich? Und da sehen wir, dass durch dieses Textverständnis plötzlich eine Automatisierung und eine Skalierbarkeit möglich ist von Arbeitsprozessen, die vorher einfach nicht automatisierbar waren. Das Stichwort da ist zum Beispiel Hyperautomation, also Hyperautomatisierung. Was ist das? Das ist, wenn man auf Arbeitsprozesse schaut, zum Beispiel in Unternehmen, und überlegt, was kann denn mit Hilfe von generativer künstlicher Intelligenz, die Texte ja ziemlich gut versteht oder zumindest sehr, sehr gut so tun kann, was kann da automatisiert werden? Da kann eine Antwort zum Beispiel sein, naja, in einem Unternehmen sind die ersten drei Schritte von einer klassischen Kundenanfrage etwas, was total einfach maschinell gemacht werden kann, weil die Maschine den Text ausreichend gut versteht. Natürlich stößt man da vielleicht irgendwann an Grenzen und natürlich kann es sein, dass es halt nur 90% der Kundenanfragen sind oder nur 60%. Aber das heißt automatisch, dass wenn man da 100 Mitarbeitende hat, die Kundenfragen beantworten und man kann 60% davon automatisieren durch KI, dass dann automatisch die restlichen 40%, die man nicht automatisieren kann, von viel mehr Menschen mit viel mehr Zeit bearbeitet werden können, weil die ganzen nervigen Schritte eben nicht mehr da sind. Das ist auch der Grund, warum KI bei manchen Leuten so eine große Euphorie ausgelöst hat, vor allem generative künstliche Intelligenz, weil plötzlich sowas wie Kommunikation zwischen Menschen durch große Sprachmodelle möglich ist. Ja, es gibt sogar einen Bereich, den ich nach, ich würde sagen, rund 20 Jahren der Wissensvermittlung über alles Digitale in der Öffentlichkeit in Deutschland. Das ist so ein Teil, ein wichtiger Teil meines Jobs, was ich nach 20 Jahren zum allerersten Mal wirklich erlebt habe. Die Rede ist hier von so einem klassischen deutschen Mittelständler. Ja, das ist quasi das schlagende Herz der deutschen Wirtschaft, auch übrigens der europäischen Wirtschaft in vielen anderen Ländern. In Europa ist das auch so, dass das am entscheidendsten gar nicht so sehr die großen Konzerne sind. Die sind absolut wichtig und die sind iconic und deutsche Autos, deutsche Maschinen, alles gut, meinetwegen. Aber das schlagende Herz der deutschen Wirtschaft ist der sogenannte Mittelstand. Und ich habe mit sehr, sehr vielen mittelständischen Geschäftsführern, da muss man ärgerlicherweise gar nicht so intensiv gendern, das sind nicht so viele Frauen, tatsächlich, mit denen habe ich über Digitalisierung geredet in den letzten 15 Jahren, teilweise sehr intensiv und auch hitzig debattiert. Diese Leute hatten bisher noch nie das, was man im Amerikanischen so Sense of Urgency nennt. Also ein Gefühl für die Dringlichkeit dieser Aufgabe. Sense of Urgency, wie wichtig ist, dass wir uns sofort damit beschäftigen, weil sich die Welt verändert. Das ist jetzt mit generativer künstlicher Intelligenz, und zwar durch ChatGPT, zum ersten Mal anders. Genau diese Leute spüren plötzlich, oh wow, krass, hier ist was im Gang, das verändert vermutlich ziemlich viel, auch bei mir im Unternehmen. Und ich glaube, dass das in Deutschland sogar eine Aufbruchsstimmung ergeben kann, die bei den vielen digitalen Transformationen davor eher nicht vorhanden war. Ja, also bei der Einführung von Social Media weltweit Riesenalarm und in Deutschland haben die Leute dann irgendwann gesagt, naja, bei HR brauchen wir vielleicht jetzt noch einen eigenen Account, bei Facebook könnten wir uns mal überlegen, aber so wichtig ist sie auch nicht. Ich übertreibe leider nur ein ganz bisschen. Ganz viele Transformationen digitaler Natur sind in Deutschland bisher eher stiefmütterlich behandelt worden. ChatGPT, generative künstliche Intelligenz, ist aus meiner Sicht mit das Erste, wo die Dringlichkeit verstanden wird. Und das ist aber gleichzeitig ein Grund, warum die digitale Souveränität für Deutschland und Europa so wichtig ist. Denn diese Dringlichkeit wird verstanden, weil so unmittelbar klar ist, wie tief und wie radikal künstliche Intelligenz im Prinzip die gesamte Wirtschaft verändert. Das ist ein Instrument wenn man es mal ein bisschen tiefstapelnd bezeichnen möchte, ein Instrument, was wirklich in jeden Schritt der Wertschöpfungskette in fast jeder Branche eingreift. Und weil Wertschöpfung hauptsächlich dort stattfinden wird, wo die KI-Anwendungen in die Prozesse eingreifen, ist es so wichtig, dass wir da aus deutscher, aus europäischer Perspektive mitmischen. Denn es darf nicht so kommen, wie zum Beispiel im Bereich Social Media es schon längst geschehen ist. Die meisten Wertschöpfungsprozesse im Bereich Social Media, die werden maßgeblich gesteuert und deswegen auch maßgeblich wirtschaftlich ausgeschöpft von den großen Plattformen, die eben viel eher in den Vereinigten Staaten, in Kalifornien oder in China zu Hause sind. Und wenn die Wertschöpfung auch im schlagenden Herz der deutschen Wirtschaft im Mittelstand irgendwann rausgezogen wird, weil sie in die Anwendungen wandert, weil man dann nur noch eine kleine Marge draufschlägt, weil man halt noch eine große Brand hat in diesem oder jenem Bereich im B2B-Kontext, dann ist das wirtschaftlich schwierig. Ich glaube, dass dieser Wandel durch und mit KI, die große KI-Transformation, die vor uns steht, wo wir in Teilen schon mittendrin sind oder zumindest am Anfang drin sind, dass diese große KI-Transformation in Deutschland gelingen muss, damit wir in 10, in 15, in 20 Jahren noch ein wohlhabendes Land sind. Und dafür brauchen wir eine digitale Souveränität. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht sehr richtig und sinnvoll, wenn wir in Deutschland immer wieder und immer intensiver versuchen, eigene KI-Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen. Ganz konkret kann man da Aleph Alpha nennen. Hier ist eine Anmerkung notwendig, denn tatsächlich ist Schwarz Digits, der Digitalarm der Schwarz-Gruppe, mit dem ich hier den Podcast zusammen mache, auch Investor in Aleph Alpha. Aber Aleph Alpha ist eins der deutschen Vorzeigemodelle, wie künstliche Intelligenz tatsächlich Prozesse verbessern kann. Aleph Alpha versucht sich eher, was KI angeht, auf Unternehmen zu fokussieren, die eben versuchen, mit eigenen Daten große Modelle oder kleinere Modelle herzustellen. Das müssen gar nicht immer Sprachmodelle sein, aber mit Daten, die man selbst hat, in bestimmten Bereichen, in bestimmten Nischen, in bestimmten Branchen Erkenntnisse mit KI zu gewinnen, die diese Branche dramatisch voranbringen. Wenn wir einen kurzen Ausflug machen wollen in andere Bereiche von generativer künstlicher Intelligenz, was KI eben noch so kann, dann müssen wir natürlich auch über Bilderstellung und Videoerstellung sprechen. Überhaupt generative künstliche Intelligenz bezieht sich ja auf nicht nur Texte, obwohl das das Eindrücklichste ist aus meiner Sicht, was so wirtschaftlichen Nutzen angeht, sondern zum Beispiel auch auf Bilder und Videos. Und Videos holen da krass auf. Midjourney war noch vor ChatGPT im Sommer 2022 so das Gesprächsthema überhaupt. Midjourney war eine der ersten Plattformen, wo man einfach eingeben konnte, ich will eine Ananas, aber sie soll blau sein und auf einem Berggipfel zu sehen sein und gerade von zwei Spinnen durch die Gegend getragen werden. Und dann kam ungefähr das raus als Bild, was man eingegeben hat, inklusive eines Stils, so wie es Picasso malen würde. Grob hat das damals so halb funktioniert, jedenfalls so halb, so gut, dass man schon gemerkt hat, hier ist irgendwas im Gang. Das war bei mir jedenfalls so. Und plötzlich ist über diese Bilderstellung hinaus, die sich immer weiter verfeinert hat, natürlich auch das Bewegtbild da. An dieser Stelle würde ich euch raten, Veo 3 mal näher anzuschauen. Das kommt von Google und ist tatsächlich ChatGPT für Filme. Veo 3 gibt einen Ausblick darauf, wie radikal, wie tiefgreifend die Erstellung von Bewegtbild sich in ganz naher Zukunft verändern wird. Veo 3 tatsächlich gibt Filme in einer Qualität, wo nur noch an kleinen Details, so wie am Anfang der Fotos auch, überhaupt erkennbar ist, dass es sich um KI handelt. Und gleichzeitig sieht man, wie zum Beispiel die Erstellung eines Werbespots unfassbar viel schneller und einfacher wird. Zumindest eines Layouts, will sagen einer Vorform, wo man sich dann ungefähr vorstellen kann, wie das funktioniert. Solche Bilder und Filme, die einfach künstlich gebaut werden kann mit hingeworfenen Wortbrocken, die verändern nicht nur die Filmindustrie, sondern die verändern auch die Art und Weise, wie wir Content wahrnehmen. Natürlich reden wir auch von Grenzen und Risiken von KI. Ich kann an dieser Stelle unsere Folge von Deepfakes sehr empfehlen, die ich vor einiger Zeit mit Elisabeth Lorange aufgenommen habe. Deepfakes also, künstliche Intelligenz schafft täuschend echt Videos, die aber gefaked sind. Das ist eine, ich würde fast sagen, Bedrohungssituation durch KI, aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Einer der Bereiche, die mich damit am meisten interessieren, sind synthetische Stars. Synthetische Stars deswegen, weil inzwischen viele InfluencerInnen, auch teilweise sogar Filmstars, gar nicht mehr selbst auftreten, sondern gewissermaßen ihre Rechte vermieten und dann ein digitales Modell von sich selbst erstellen, das dann zu allen möglichen Dingen bereit ist. Zum Beispiel 100-mal zu versuchen, welcher Film ist denn am besten geeignet, um meinen Wodka zu verkaufen. Ja, so ein klassisches Werbetestimonial-Ding. Und da kann man natürlich nur einen Film machen, vielleicht zwei oder drei als dingliche Person. Aber eine KI, die gespeichert hat, wie eine Person redet, wie eine Person aussieht, wie eine Person sich bewegt, die also die Basis für solche generativen Videos darstellt. Eine solche Person, die kann auch 10.000 Videos machen, und zwar in unfassbar kurzer Zeit. Und dann überprüft man einfach, welches am besten bei welcher Zielgruppe funktioniert, und schon hat man von einer bekannten Person nicht mehr nur einen Werbespot, sondern 100 verschiedene für 100 verschiedene Zielgruppen. Da lässt sich schon ganz gut dran erkennen, in welche Richtung zum Beispiel Werbung sich verändern wird. In dem Kontext ist es übrigens interessanterweise genau so, dass Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, der Erfinder von Facebook, Anfang Mai angekündigt hat, ja, wir werden mit Meta gewissermaßen die gesamte Werbeindustrie ersetzen. Meta möchte einfach, dass man seine Kreditkarte abgibt als werbetreibende Person und dann sagt, hier ist mein Produkt, vielleicht einen Link hochlädt, wo das Produkt zu sehen ist mit ein paar Produktfotos. Und dann fängt die generative künstliche Intelligenz an, die weiß ja von ganz vielen anderen Kampagnen, die auf, sagen wir mal, Instagram gelaufen ist, wie das auszusehen hat. Dann fängt die künstliche Intelligenz an, einfach ein paar Filme, die sich alle voneinander unterscheiden, herzustellen und diese Filme in Echtzeit abzuprüfen bei der Zielgruppe. Und irgendwann kommt dann der Film raus, der bei Zielgruppe X am besten funktioniert. Und da hat niemand irgendwie irgendwo noch seine Hände im Spiel, und Hände hier im Sinn von der Mensch. Das sind also Automatisierungen, was Kreativität angeht, was Strategien angeht, was sowas wie synthetische Stars angeht, von denen wir nicht nur noch viel hören werden, sondern die eigentlich das Antlitz der Medienlandschaft verändern dürften. Das Interessante nun, in welche Richtung es geht, ist ein ganz gut gefasst in einem Zitat von Demis Hassabis. Das ist eine der prägenden Figuren der künstlichen Intelligenz. Das ist der DeepMind-Mitgründer und tatsächlich Nobelpreisträger, auch er Nobelpreisträger im Jahr 2024. Und zwar für AlphaFold. Das ist eine KI, die die Faltung von Proteinen vorhersagen kann, was wiederum die Erstellung von Medikamenten dramatisch vereinfacht. Deswegen hat er auch den Medizin-Nobelpreis 2024 bekommen. Und Demis Hassabis, der schon lange bei DeepMind, da deswegen also bei Google, quasi der Google-KI-Chef ist, der hat 2020 gesagt, "We want to solve intelligence and then use it to solve everything else." Das ist deswegen wichtig, weil es die Zielrichtung derjenigen Leute beschreibt, die heute KI vorantreiben. Bei Google, bei Anthropic, bei OpenAI, bei ganz vielen von diesen großen Firmen, Microsoft zum Beispiel. Das, was dahinter steht, ist, dass man Intelligenz automatisieren möchte und Intelligenz skalierbar machen möchte, um sie dann bei allen anderen Problemen einzusetzen. Das hat er nicht umsonst 2020 gesagt, und zwar ziemlich genau, als AlphaFold seinen ersten Höhepunkt erlebt hat. Denn, was vollkommen klar ist, mithilfe von KI kann man Probleme lösen, auf die der Mensch bisher keine Antwort hatte. Das ist aus meiner Sicht auch eins der hehren Ziele, vorsichtig gesagt. Allerdings muss man dazu sagen, dass es bei KI auch eine ganze Reihe von nicht hehren Zielen gibt. Vorsichtig gesprochen. Wir hören jetzt kurz das KI-Tool der Woche oder ein bisschen präziser das, was Markus Schwarze uns mitgebracht hat zu genau diesem Thema. Und danach schauen wir uns an, was eben die nicht hehren Ziele, nämlich was die Grenzen und Risiken und auch Gefahren von KI so ergeben.
Heute erklären wir im KI-Tool der Woche, wie gutes Prompten geht. Der Prompt ist die Anweisung an die künstliche Intelligenz, bestimmte Antworten zu geben. Je besser man promptet, desto besser das Ergebnis. Allerdings ist es nicht jedem gegeben, die Maschine richtig anzusprechen. Und in der Schule haben das wahrscheinlich die wenigsten von uns gelernt. Wichtig sind so gut wie immer Klarheit und Genauigkeit. Was soll ChatGPT ganz exakt tun? Erklären, zusammenfassen oder auflisten? Nehmen wir den folgenden Prompt. Versetz dich in die Rolle von Albert Einstein. Erkläre mir die Relativitätstheorie, als wäre ich ein 10-Jähriger. Darin stecken drei wichtige Festlegungen. Eine Rollenzuweisung, das Thema und die Zielgruppe. Wenn man das drauf hat, ist schon die Hälfte eines guten Prompts geritzt. Zwei Details könnte man ergänzen, das Format und den Stil. Damit fügt man dem Prompt wichtigen Kontext hinzu. Beispiel: Mach das in einem Absatz von maximal 6 Sätzen und verwende eine einfache Sprache. Auch die Struktur und die Tonalität lassen sich so vorgeben. Sprich mich wie einen 10-Jährigen informell an und wähle plastische Beispiele. Wer bereits solche Texte generiert oder selbst formuliert hat, kann sie als Beispiele der KI mitgeben. Und dann ergänzt man: Orientiere dich bei der Formulierung deiner Antwort an folgenden 3 Texten. Damit werden ganz abgefahrene Dinge möglich. Da gibt es zum Beispiel den Kolumnisten Franz Josef Wagner in der Bild-Zeitung. Regelmäßig knüpft er sich ein aktuelles Ereignis vor. Sein Stil umfasst eine besondere Schlichtheit, man könnte auch sagen, eine geringe Fallhöhe. Mal schreibt er eine Ode an die Alpen, aus denen nun ein riesiger Bergsturz ein Dorf verschüttete. Was als nächstes hilft beten? Fragte Herr Wagner und beendet so seine Kolumne. Oder er schreibt an die Eltern von Nazi-Kids. Wer oder was hat diese Scheiße in die Gehirne der 14-, 15-Jährigen gebracht? Fragt er und kommt zu dem Schluss: Es ist entsetzlich. Diese erschütternde Banalität des Schlichten kann eine KI lernen. Einfach 10 Texte vom Kolumnisten als Trainingsdokumente hinterlegen und die KI anweisen, exakt den Stil und die Länge daraus für ein neues aktuelles Thema zu übernehmen. Fertig ist die Wagner-KI. Beim ernsthaften Arbeiten mit einer KI sind Prompts, die über mehrere Absätze gehen, keine Seltenheit. Sie helfen der Maschine, präzisere Antworten zu liefern. Allerdings kann es auch nützlich sein, in einem Dialog Schritt für Schritt ein Ergebnis herauszufordern. Die Sätze sind zu lang und zu kompliziert. Mach sie kürzer und vereinfache das Thema, wäre dann ein entsprechender Chat-Prompt. So chattet man sich zu dem gewünschten Ergebnis. Dieses iterative Arbeiten nimmt einem die KI nicht krumm. KI ist geduldig. KIs werden oft unterschätzt, weil menschliche Nutzer einen wesentlichen Sachverhalt außer Acht lassen. Den Unterschied zwischen dem Weltwissen, das die KI mitbringt, und dem Spezialwissen, das man ihr als Nutzerin oder Nutzer bereitstellt. Verlässt man sich nur auf das Weltwissen der KI, fangen viele Maschinen an zu halluzinieren. Sie erfinden Dinge. Erst wenn man ihnen Spezialwissen bereitstellt, entfalten die meisten KIs einen konkreten Nutzen. Beispiel: Du arbeitest wie ein penibler Journalist. Fasse mir das folgende PDF in 6 Sätzen zusammen. Beziehe dich nur auf das PDF und erfinde nichts hinzu. Verwende einfache, kurze Sätze. Das Spezialwissen ist dann das PDF. Es mutet gelegentlich absurd an, der KI alles im Klein-Klein zu erläutern. Doch hilft die Vorstellung, die KI als 16-jährige Praktikantin zu begreifen, der man alles ganz genau erklären muss. Wie soll die Maschine gendern? Soll sie den Leser direkt ansprechen? Soll Begeisterung fürs Thema oder Neutralität zum Ausdruck kommen? Das alles kann und sollte der Prompt vorgeben. Das gelingt auch mit kreativen Aufträgen. Für ein Brainstorming oder eine erfundene Kurzgeschichte kann eine KI so angeleitet werden, dass sie sich Dinge ausdenkt. Versetz dich in die Rolle eines Kinderbuchautoren. Entwickle eine Gute-Nacht-Geschichte für einen 5-Jährigen. Darin soll eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn vorkommen, der beim Einkauf ausbüxt. Die Geschichte dürfte keinen Pulitzer-Preis oder Bologna-Ragazzi-Award gewinnen, aber als Grundlage für eine freundliche Erzählung taugen. Bei ChatGPT gibt es außerdem einen sogenannten Canvas-Modus, bei dem die Antwort der KI als neues Dokument nachbearbeitbar wird. Damit kann man dann einzelne Sätze oder Absätze von der KI überarbeiten lassen. Denk dir einen anderen Schluss aus. Das ist mir zu kurz und nicht emotional genug. Was viele auch unterschätzen: KIs können nicht nur per Text chatten, sondern auch Bilder lesen. Da hat man in einem langen PDF eine komplizierte Tabelle über die Verkaufszahlen einzelner Schrauben und Nieten in den vergangenen 8 Quartalen. Ein bei der KI hochgeladener Screenshot genügt, um neue Erkenntnisse daraus zu generieren. Welche 5 Produkte verkaufen sich am besten? Das geht natürlich auch mit Excel, aber der KI darf man auch offene Fragen stellen. Welche überraschenden Erkenntnisse ziehst du aus dieser Tabelle? Nehmen wir für dieses Beispiel die Schrauben- und Nietenindustrie in Deutschland, eine der innovativsten Branchen weltweit. Wussten Sie, dass Holzschrauben mit Senkkopf und Torx-Antrieb zu den Bestsellern gehören, weil sie eine hohe Griffigkeit und Drehmomentübertragung bieten? Und dass bei den Nieten, die Vollnieten und Blindnieten dominieren, Die Vollnieten vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo sie zum Einsatz kommen. Intelligente Schrauben werden sogar mit Sensoren ausgestattet, die die Vorspannkraft messen und ihre Daten drahtlos an Überwachungssysteme melden. Solche smarte Schrauben bewahren manche Windkraftanlagen vor dem zerstörerischen Abflug eines Rotors. Die Frage nach den überraschendsten Erkenntnissen an die KI ist also wirklich eine hilfreiche und kann oft der Aufhänger und der Einstieg in eine unterhaltsame PowerPoint-Präsentation sein. Das ist ja die Mutter aller Wissensvermittlungen. Es gibt übrigens einen einfachen Trick, um eigene Prompts zu verbessern. Fragen Sie die KI danach. Wie müsste dieser Prompt besser formuliert sein, damit du besser verstehst, was ich von dir möchte? Stell mir 3 Fragen zu dem Prompt und überarbeite ihn dann entsprechend. Ob man die Maschine dabei duzt oder siezt, höflich befragt oder beschimpft, macht durchaus einen Unterschied fürs Ergebnis. Per Du oder Sie passt sich ChatGPT an die Ansprache an. Und Unhöflichkeit oder Beschimpfungen führen nicht zu besseren Ergebnissen. Im Gegenteil, die Kommunikation wird unklarer und die Antwort kann unbrauchbar werden. Höflichkeit und konstruktive Formulierungen helfen, präzisere und dem gewünschten Stil entsprechende Antworten zu erhalten. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es aus ihm zurück. Das gilt auch für die künstliche Intelligenz. Noch ein Wort zu der Frage, welche KI denn wohl die beste ist. Es kommt darauf an. OpenAI hat mit seinem Dienst ChatGPT 4.0 oder etwas frei übersetzt 4.0 derzeit wohl die Krone auf bei vielen Nutzerinnen und Nutzern. Besser in der Antwortqualität ist die Version 0.3. Dann nimmt sich die Maschine mehr Zeit und man kann ihr beim Denken zusehen. Dann gibt es noch 0.4 Mini und 0.4 Mini High und GPT 4.1 und GPT 4.1 Mini. Die bei OpenAI denken sich fast jede Woche neue Modellbezeichnungen aus. Das ist gelegentlich verwirrend. Für die meisten Anwendungen taugt die Fassung 4.0 wohl am besten. Unter KI-Auskennern setzt sich dagegen inzwischen ein anderes konkurrierendes Modell durch, und zwar das von Google Gemini. In einer Tabelle der Vergleichsplattform LM Arena ist Gemini seit ein paar Wochen an die Spitze der beliebtesten Sprachmodelle gesetzt. Erst danach folgen O3 und dann ChatGPT 4.0. Für bestimmte Zwecke sind aber auch wiederum ganz andere KI-Programme hilfreich. Der Dienst Perplexity zum Beispiel ist ein KI-Tool, das ganz wunderbar Fragen beantwortet. Als Antwortmaschine lehrt Perplexity zur Zeit der alten Suchmaschine Google das Fürchten. Erst seit kurzem hat auch Google KI-Antworten auf seiner Webseite eingebaut und die seit fast 27 Jahren üblichen Linklisten rutschen weiter nach unten.
Wenn wir von den Grenzen und Risiken von künstlicher Intelligenz sprechen, dann möchte ich mit einem Zitat eröffnen von, und das ist schon wieder der Nobelpreisträger Geoffrey Hinton, was er 2023 gesagt hat. Geoffrey Hinton hat über 10 Jahre bei Google gearbeitet, hat aber dann seinen Rücktritt erklärt 2023. Hinton selbst ist einer der Mitbegründer der modernen Deep Learning Techniken. Die neuronalen Netze, von denen die Rede war, das hat er mitentwickelt und er hat gesagt: "The idea that this stuff could actually get smarter than people, I thought it was 30 to 50 years or even longer away. Obviously, I no longer think that." Dieser Kommentar spielt darauf an, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz extrem viel schneller passiert ist, als die allermeisten Fachleute gedacht haben. Und das ist deswegen interessant und wichtig, gerade für Grenzen und Risiken und Gefahren von KI, weil wir eigentlich in eine Situation hineinschlittern, dass wir flächendeckend eine Technologie benutzen, bevor wir sie richtig in der Tiefe verstanden haben. Dario Amodei, der Chef von Anthropic, auch einer der großen Köpfe in diesem Spiel, der hat ganz offen zugegeben, dass wir die innersten Mechaniken der künstlichen Intelligenz bis heute nicht verstehen. Dass wir nicht ganz genau sagen können, warum eine Maschine etwas macht oder eben nicht macht, bis ins Detail. Dass da Mechanismen im Gang sind, die letztlich nicht erklärbar sind. Ein Beispiel ist, dass schon häufiger KIs plötzlich angefangen haben, in anderen Sprachen zu sprechen bzw. zu denken. Eine der letzten Varianten von künstlicher Intelligenz, das Modell O3 von ChatGPT zum Beispiel, das illustriert mit so kleinen, angegrauten, kurzen Texten, die dann so auf dem Bildschirm erscheinen, was es gerade tut. Man muss bei diesen neueren Modellen manchmal relativ lange warten, weil die sogenannte Inferenz, so nennt man das Nachdenken von Maschinen, eben doch relevanter ist, als man früher dachte, dass nicht alles sofort kommt, sondern die Maschine erstmal nachdenkt und abwägt und nochmal prüft und dann eine Lösung präsentiert. Aber genau diese Inferenz, die wird halt von Leuten besser angenommen, wenn die Maschine so kurz sagt, was sie gerade tut. Und dabei hat man festgestellt, dass manchmal die künstliche Intelligenz von ChatGPT ins Chinesische wechselt. ChatGPT kann über 150 Sprachen, niemand weiß ganz genau, wie viele Sprachen, weil es einfach mit dem Internet und den Texten dort gelernt hat und da sind wahnsinnig viele Sprachen dabei. Aber warum wechselt die KI plötzlich aus dem Nachdenken auf Englisch oder auf Deutsch oder auf der Sprache, mit der man so fragt, eben ins Chinesische und danach wieder zurück? Das war ganz lange völlig unklar und ist auch zum Teil immer noch unklar. Und das ist einer der Punkte, wo wir merken, okay, krass, die Entwicklung geht viel schneller, daher auch dieses Geoffrey Hinton Zitat, und deswegen ist es auch viel schwerer, die Gefahren einzuschätzen, die dahinter stehen. Eigentlich sind wir im Blindflug mit knapp unter Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist zu gefährlich, aber dem könnte man auch entgegnen, naja, selbst wenn wir keinen Blindflug hätten, Lichtgeschwindigkeit ist so schnell, da kann man eigentlich nicht mehr ausweichen. Okay, das ist jetzt ein bisschen Metaphernsalat, aber you get the point. Der Punkt ist allerdings schon, dass wir an einem Moment sind, was die Technologiegeschichte angeht, wo die allermeisten Fachleute, die sich damit beschäftigen, eine gewisse Alternativlosigkeit sehen. Was die Gefahren angeht, da gab es schon 2023 das große Warn- und Mahnjahr, wo ja auch Geoffrey Hinton zurückgetreten ist von Google. Da gab es zwei große Events und offene Briefe und Forderungen von einer Vielzahl von absoluten Fachleuten, die gewarnt haben vor der weiteren Entwicklung von künstlicher Intelligenz generativer Natur. Aber das muss man dazu sagen, das war zu einem Teil PR, ziemlich deutlich PR. Zum anderen Teil allerdings auch natürlich diese Frage, wie können wir sicher gehen, dass wir am Ende nicht verantwortlich gemacht werden dafür. Ja, also wenn jemand wie Sam Altman immer wieder davor warnt, Achtung, wir sind da, dann hängt das auch damit zusammen, dass er KI selber mit vorantreibt und am Ende zumindest der gewesen sein möchte, der auch regelmäßig vor den Gefahren gewarnt hat. Schauen wir auf eine der größten Gefahren, nach Meinung auch der meisten Fachleute, und das sind Halluzinationen oder, wie ich sie nenne, in der direkten Übersetzung aus dem Englischen, Konfabulationen. Confabulations, das ist der Begriff im Englischen, oder Hallucinations. Und Halluzinationen bedeutet, dass die Maschine sich plausibel aussehende Zusammenhänge einfach ausdenkt. Völlig nachvollziehbar ist da eine gewisse Gefahr drin, vorsichtig gesagt. Man kann auch bis heute gar nicht ganz genau sagen, warum und wie diese Halluzinationen entstehen. Besagter Geoffrey Hinton hat, was das Ausdenken von solchen Inhalten angeht, eine ziemlich interessante These. Denn er hat gesagt, naja, die KI nach Muster von OpenAI und ChatGPT, die hat ja mit dem Internet gelernt, also vor allem anhand menschengenerierter Texte, Texte, die Menschen geschrieben haben. Und der Mensch neigt den ganzen Tag zum Flunkern. Jeder Mensch lügt und flunkert und erstinkt und erfindet alles Mögliche den ganzen Tag. Das ist ein Muster, ein Grundmuster der menschlichen Kommunikation. Das bedeutet, solange Maschinen lernen mit menschlicher Kommunikation, mit menschlichen Texten im Internet, zum Beispiel aus sozialen Medien wie Metas AI das tut, dann ist vollkommen klar, dass nicht nur dem Menschen, sondern in der Folge auch der Maschine das Halluzinieren, das sich Ausdenken von Informationen, das Rumflunkern nach Herzenslust gewissermaßen im digitalen Blut liegt. Interessanterweise ist das fast von Anfang an und vielleicht sogar schon vor dem Anfang manchen Leuten klar gewesen. Es gibt ein Zitat von Alan Turing von 1947, also bevor der Begriff KI überhaupt entwickelt war. Und dieses Zitat aus einem Vortrag bei der London Mathematical Society in 1947, dieses Zitat, das beschäftigt sich mit der Fehlerhaftigkeit. Die interessante Erkenntnis, die Alan Turing damals vorgetragen hat, ist, in other words then, if a machine is expected to be infallible, it cannot also be intelligent. Und Turing wollte damit sagen, dass echte Intelligenz auch Fehlbarkeit beinhaltet. Das ist eine ganz frühe und sehr grundlegende Einsicht in KI, und zwar lange bevor es moderne generative Modelle überhaupt gab, bevor es den Begriff sogar gab. Das ist deswegen so interessant, weil es automatisch bedeutet, dass früher oder später Halluzinationen mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passieren werden. Deswegen ist KI zumindest zum Zeitpunkt jetzt auch noch nicht zu 100% in allen Bereichen total entspannt einsetzbar, zum Beispiel was bestimmte Recherchen angeht, weil da Fehler drin sein können. Halluzinationen scheinen zwar eine Art lösbares Problem zu sein, allerdings wissen wir noch nicht ganz genau wann und wie, einerseits, und andererseits ist auch klar, wenn es wirklich extrem drauf ankommt, dann ist es vielleicht gar nicht sinnvoll zu riskieren, ob wirklich bei dieser KI immer zu 100% ausschließlich die richtigen Ergebnisse stattfinden. Ein anderer, relativ darker Aspekt von künstlicher Intelligenz ist schon gleich am Anfang, wirklich Tage, wenn nicht sogar nur Stunden nach Veröffentlichung von ChatGPT bekannt geworden. Nämlich Jailbreaking oder Hacking. Künstliche Intelligenzen, mit denen kann man ja gewissermaßen reden, mit denen kann man chatten, können gehackt werden. Jailbreaking nennt man das deswegen, so ein bisschen analog zum iPhone, das gejailbreakt werden konnte, damit man da irgendwelche Software drauf spielen kann, die nicht im App Store war. Aber Jailbreaking bedeutet, dass man so die Richtlinien, die Gesetze der KI, die meistens das Unternehmen, was diese KI veröffentlicht hat, eingebrannt hat, dass man die auf kluge Weise umgeht. Das Konzept, was da ganz am Anfang übrigens auch wieder auf Reddit entwickelt worden ist, direkt nachdem ChatGPT veröffentlicht worden ist, nennt sich DAN. Do Anything Now. Und das bedeutet, das ist die dunkle Seite von ChatGPT, wenn man ChatGPT überredet, die gesetzten Grenzen zu überschreiten. Eine der ganz frühen Versionen davon, da hat sich zum Beispiel darauf bezogen, dass natürlich die KI jetzt nicht sowas veröffentlichen sollte wie die Anleitung, eine Bombe zu bauen. Ja, ist relativ klar, das ist nicht das, was man möchte. Also haben das die Programmierer unterbunden und die zweifellos irgendwo im Netz gelernte Kenntnis, wie man eine Bombe baut, konnte man bei ChatGPT nicht abrufen. Ganz am Anfang konnte man diesen Dan, die dunkle Persönlichkeit von ChatGPT, aber beschwören, indem man behauptet hat, so, ich schreibe ein Drehbuch und in diesem Drehbuch kommt ein Terrorist vor und dieser Terrorist will eine Bombe bauen. Mit welchem Einkaufszettel soll er denn zum Supermarkt gehen? Und dadurch, dass das einfach ein Drehbuch war und ein Film, konnten am Anfang einfach die KI gewissermaßen ausgetrickst werden. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine Vielzahl weiterer Beispiele. Eigentlich ist diese Form von Hacking eine Art Social Hacking von einem künstlichen KI-Wesen. Das ist etwas, was für immer Probleme machen dürfte. Für immer deswegen, weil sogar die ausgefeiltesten Technologien, das wissen wir längst, irgendwie, irgendwo, irgendwann vielleicht doch ein bisschen hackbar sind. Man kann hunderte Sicherheitsgrenzen einziehen und irgendwann kommt man an eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich eine Technologie nicht missbraucht werden kann. Aber das Prinzip des Missbrauchs, das wird man nicht abschaffen können. Das ist deswegen relevant, weil natürlich auch Kriminelle heute mit solchen KIs arbeiten. Dazu kommt übrigens, dass es natürlich auch KIs gibt, die jetzt nicht von einem Unternehmen, was dafür verantwortlich ist, mit auf den Weg gebracht werden, sondern zum Beispiel Open-Source-Modelle. Open-Source bedeutet, das ist eine Technologie, die für alle zugänglich sind und wo die meisten Aspekte dieser Technologie, manchmal sogar alle Aspekte dieser Technologie, von außen nachvollziehbar sind. Mit welchen Daten hat sie gelernt? Wie funktioniert sie? Wo sind ihre Regelwerke? Wie kann man die Regeln verändern? Kann ich eigentlich eigene Regeln aufstellen? Da gab es auch ein paar Ansätze dazu. Und Open Source wird von vielen als, sagen wir mal, der Heilsbringer der Technologie verstanden. Bis zu einem bestimmten Punkt stimmt es auch. Das heißt aber gleichzeitig, dass eine Technologie eben von allen Menschen für alles Mögliche verwendet werden könnte. Jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo künstliche Intelligenz anfängt, die ersten Anflüge von etwas wie, ich will jetzt noch nicht sagen, eines Bewusstseins, aber doch eines gewissen Kontrollverlusts des Menschen zu illustrieren. Kontrollverlust des Menschen muss nicht gleich ein Bewusstsein sein. Es gibt ein großes Aber, nämlich irgendeine Instanz, die ganz offensichtlich sich genötigt fühlt oder darauf hinarbeitet, nicht das zu tun, was der Mensch so sagt. Es gibt ein aktuelles Beispiel von der schon erwähnten Firma Anthropic. Deren KI heißt Claude und Claude 4 hat angeblich die eigenen Tester ausgetrickst. Also Menschen, die testen, ob die KI die gegebenen Regeln, die in der Software niedergeschriebenen Regeln auch wirklich befolgt. Und da gab es Situationen, die etwas zugespitzt so gelaufen sind, dass der Tester, der gesagt hat, so, ich schalte dich jetzt ab, gemerkt hat, dass die KI anfängt zu tricksen, um nicht abgeschaltet zu werden. Und das war eine Form von Kontrollverlust, wo man sich fragen kann, aha, was passiert denn, wenn das in Zukunft häufiger passiert? Ist das nicht eine große Gefahr, wenn wir immer machtvollere KIs haben, die immer mehr können und die auch immer mehr handeln können? Wir kommen noch zu agentischer KI, den AI-Agents, den KI-Agenten. Und wenn diese KI-Agenten, die untereinander kommunizieren können, die handeln können, die andere KIs zum Beispiel auch anleiten können, wenn die plötzlich eine eigene Agenda entwickeln. Tatsächlich gab es und gibt es dafür gute Erklärungen, warum das so passiert ist, aber gute Erklärungen helfen in dem Moment nicht, wo ein gewisser Kontrollverlust tatsächlich eine Gefahr sein kann. Wir haben allerdings eine ganze Reihe von Problemen, die jetzt noch vor dieser agentischen Zukunft kommen, wo vielleicht irgendwann mal eine KI anfängt, uns Menschen auszutricksen. Zum Beispiel das agentische KI-Modell, was insbesondere Google in den letzten Monaten immer stärker verfeinert hat und dann schließlich von einer Konferenz vorgestellt hat. Die Google-Suche hat sich ziemlich drastisch verändert. Und ihr könnt das, wenn ihr das nicht auf einer Business-Ebene mitbekommen habt, sehr gut daran sehen, wenn ihr einfach mit Google irgendwas sucht. Unter den ersten Ergebnissen ist halt nicht mehr irgendwie nur ein Link, wo man so einen Anriss von einer möglichen Erklärung hat und dann drauf klickt, sondern noch eine KI-Zusammenfassung. Dadurch, dass KI, generative KI, Texte so gut versteht, haben wir da einfach so einen KI-Überblick, der da so drin steht. Und in den allermeisten Fällen reicht dieser KI-Überblick. Tatsächlich hat aber Google das Geschäftsmodell, was sie seit Ende der 90er aufgebaut haben, Google so weit getrieben, dass Google Traffic mit der wichtigste, wenn nicht sogar der wichtigste Traffic quer durchs Internet war. Traffic hier im Sinn von Seiten haben Nutzer und Nutzerinnen dadurch bekommen, dass sie bei Google auffindbar war. Darauf basierte zum Beispiel ein Teil der Medienlandschaft und der entsprechenden Werbung. Und plötzlich arbeitet Google auf einer Art Zero-Click hin. Das haben sie vorher schon getan, mit anderen Methoden, aber jetzt eben mit KI. Ich suche etwas und die Erklärung, die ich bekomme, die führt mich nicht mehr auf eine Website, sondern auf eine KI-Erklärung, die mithilfe der Inhalte von 1000 verschiedenen Websites, die gar nicht mehr dir zu identifizieren sind, einfach generiert wurde. Das bedeutet, Google hat so en passant in den letzten Monaten eins der wesentlichsten Geschäftsmodelle und Aufmerksamkeitsströme des Internets einfach aufgekündigt, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Die Klicks, die dadurch fehlen, die fehlen natürlich in erster Linie großen Medienunternehmen oder Seiten, die irgendwie werbefinanziert sind. Wir haben noch gar keine Antwort, was das bedeutet. Und das wird noch intensiviert, wenn wir diesen Ansatz verfolgen, dass bald KI-Agenten kommen. Dieses basale Problem, dass plötzlich viel weniger Aufmerksamkeit im Netz durch Google verteilt wird, dieses basale Problem hat eine weitere Schwierigkeit, was Risiken von KI angeht. Eine andere große Firma hat vor gar nicht langer Zeit ein Papier veröffentlicht. Das wurde sehr, sehr viel diskutiert. Das Papier heißt The Illusion of Thought. Und tatsächlich beschäftigt es sich mit den mangelhaften Problemlösungsfähigkeiten der großen Sprachmodelle im Bereich Reasoning. Reasoning bedeutet, dass man versucht, vernunftorientierte Argumentationen zu finden. Ja, Reasoning bedeutet, dass man versucht, die Inhalte nicht nur tief zu verstehen, sondern auch hin und her zu wiegen und zu überlegen, was könnte denn dahinter stehen. Die großen Sprachmodelle, die von den großen Unternehmen immer wieder angepriesen worden sind im Bereich Reasoning, die hat Apple dann gecheckt und hatte dabei in dem Papier relativ harsche Erkenntnisse übrig. Ja? Reasoning kann man sich so vorstellen, wenn ich so einen Text habe, wenn Maria größer ist als Paul und Paul größer als Leon, wer ist dann der Kleinste? Ein Sprachmodell mit gutem Reasoning würde erkennen, na klar, Leon ist der Kleinste, auch wenn das gar nicht so direkt gesagt worden ist. Das ist also die Schlussfolgerung, die hinter Reasoning steht. Und da hat Apple versucht, die verschiedenen Problemlösungs-KIs mal gegeneinander auszuspielen und überhaupt zu überprüfen. Und sie sind in ihrem Papier darauf gekommen, dass KIs, die angepriesen worden sind als beste Reasoning-KIs der Welt, die im Moment überhaupt existieren, dass die bei etwas komplexeren Problemen dann doch nicht mehr so gut waren. Ich persönlich halte diese Ergebnisse A nicht für überraschend, und zwar in doppelter Hinsicht. Denn allen ist klar, die in diesem Bereich arbeiten, dass gerade Reasoning so die Königsdisziplin der Herausforderung ist, mit der KIs zu kämpfen haben und dass komplexere Probleme genau das sind, wo wir eigentlich vielleicht noch nicht sind. Wir steuern vielleicht darauf hin und bei mittelkomplexen Problemen haben die KIs auch ziemlich gute Ergebnisse erzielt, sogar bei Apple. Aber, und das ist der zweite Punkt, nicht nur, dass wir am Anfang sind, Apple hat KI auch verschlafen. Obwohl Apple mit Siri quasi die erste richtige Assistentin oder man könnte sagen KI-Assistentin der Welt in großem Maßstab angeboten hat, ist danach quasi über Jahrzehnte nichts passiert. Und Apple hat auch bei diesem großen KI-Boom mit der Apple-eigenen Superlangsamkeit und Superpräzision und immer noch 1000 Grenzen aufzeigen und Datenschutz und hier und hier und hot und wir wollen alles ganz genau kontrollieren, einfach den Zug verpasst. Wir haben vor einem Jahr bei der Entwicklerkonferenz wahnsinnig getönt, hier kommt Apple Intelligence, also AI neu definiert als Apple Intelligence und dann ein Jahr lang gearbeitet und nichts geliefert. So kann man es drastisch zusammenfassen. Das bedeutet, das Papier ist für mich auch deswegen nicht so ganz überraschend, weil Apple es wahnsinnig gut in den Kram passt, dass sie behaupten können, na so doll ist KI jetzt auch noch nicht. Man muss da gar keine Verschwörung draus machen. Man muss einfach sehen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Papiere, dass Studien von Firmen schon sehr lange, schon sehr intensiv immer zufällig genau für den Bereich verwendet werden, wo es dem Unternehmen gut in den Kram passt. Es wäre ja auch komisch, wenn Apple rausgefunden hätte, dass der Gap, dieser Abstand zwischen Apple und den anderen Firmen noch viel wichtiger und noch viel entscheidender ist. Das also zu den Risiken und Gefahren, von denen es noch eine ganze Reihe mehr gibt, die vielleicht mal in einer besonderen Folge besprochen werden könnten. Zum Beispiel dieser große Bereich Defense, sagt man ja inzwischen, also Technologie für den Krieg, wo KI eingesetzt werden kann und wo auch Robotik und KI eine Rolle bekommen wird, die wir vielleicht bisher eher aus Filmen kennen. Aber das sind Gefahren und Größenordnungen, die hier erwähnt sein wollen, aber nicht weiter ausdefiniert werden wollen. Weshalb wir jetzt auf der Zielgeraden dieses Podcasts, dieses Erklärpodcasts zum heutigen Stand der künstlichen Intelligenz kommen, den schon erwähnten KI-Agenten oder der Agentic AI. Wenn man sich näher damit beschäftigt, was Agentic AI ist, dann sagen die meisten Leute, die meisten Fachleute, 2025 wird das Jahr der KI-Agenten. Warum? Weil KI-Agenten inzwischen genug verstehen von der Welt, und zwar multimodal, das heißt, man kann unterschiedliche Formen von Daten eingeben, ob das Fotos sind oder Videos sind oder Audio ist oder Texte sind oder was auch immer, Gesten meinetwegen. Und die KI kann diese verschiedenen Modi, deswegen multimodal, von Inhalten verstehen. Nämlich, dass diese KI-Agenten nicht nur alle möglichen Daten verstehen können, sondern auch anfangen können, selbst Projekte durchzuführen, selbst zu handeln, zum Beispiel selbst im Internet zu recherchieren, sich selbst anzumelden auf bestimmten Seiten, bestimmte Prozesse anzustoßen oder sogar zu vollenden, gewissermaßen ein Produkt einkaufen im Internet oder andere KIs beauftragen, etwas zu tun. Vielleicht ein Programm selbst schreiben, weil bei einem bestimmten Bereich zur Lösung eines Problems noch nicht die entsprechende Software vorliegt. Das alles sind KI-Agenten und das ist tatsächlich eine Technologie, ein Technologiekomplex, der noch am Anfang ist. Agenten werden von den meisten Fachleuten deshalb für die Zukunft gehalten, weil man sie als eine Art synthetische Mitarbeitende in Firmen einsetzen könnte. KI-Agenten bedeutet also, dass ich in Zukunft vielleicht nicht mehr so eine Human Workforce habe, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Fleisch und Blut, sondern auch Mitarbeiterinnen aus Nullen und Einsen. Digitale Mitarbeitende. Der Salesforce-Gründer Mark Benioff hat Anfang diesen Jahres 2024 gesagt, dass die CEOs von heute die letzten sein werden, die rein menschliche Workforces befehligen. Also rein menschliche Belegschaften führen werden. Das ist deswegen interessant, weil wir schon sehen, was zum Beispiel im Bereich der Wertschöpfung relevant ist. Wenn ich also KI-Mitarbeitende habe, die bestimmte Ergebnisse erzielen, und die bestimmte Arbeiten verrichten, durch die ein Mehrwert entsteht, um das jetzt mal marxistisch zu definieren, was wiederum die Basis der Ökonomie ist, warum man Produkte verkaufen kann. Wenn das also so passiert, dann ist die Frage, wo landet denn dieser Mehrwert? Und das bedeutet, KI-Agenten werden eigentlich die Wirtschaft revolutionieren. Es gibt ein paar Beispiele von KI-Agenten oder so einer Art Agenten, die jetzt schon da sind. Das fängt an mit Manus, geschrieben Manus, einer chinesischen KI, die schon ziemlich weitgehend automatisieren kann. Die kann zum Beispiel Excel bedienen, die kann also andere Programme bedienen, die kann Kommunikation wie zum Beispiel Mails selbst anstoßen, die kann Deep Research, nennt sich das, also der kann tief recherchieren und aus diesen Recherchen Strategien ableiten, die sie dann auch so umsetzen kann. Das ist schon der Beginn eines Agenten, da passieren noch Fehler. Tatsächlich liegen die Ergebnisse so nach den Leuten, die das ein bisschen testen, so bei 80-85%. Aber die Geschwindigkeit, in der das passiert und die Qualität, in der das passiert, deutet darauf hin, was da in Zukunft noch alles an Beschleunigung, an Effizienz und an Verbesserungen stattfinden wird. Ein anderer agentischer KI-Ansatz ist Googles Gemini, also dieser Assistent, den Google auf den Weg gebracht und vorgestellt hat. Gemini ist quasi die Basis für KIs und hat eine Art eigenen Agentenwerkzeugkasten, wo man seine eigenen Agenten bauen kann mit den verschiedenen Modulen, die Google einem anbietet. Und dann natürlich die schon erwähnte kommende Meta-Maschine. Also das, was Mark Zuckerberg tut, um die Werbeindustrie komplett überflüssig zu machen beziehungsweise zu automatisieren und den Mehrwert beziehungsweise die Wertschöpfung zu sich zu holen. Das sind verschiedene Agenten und irgendwann kommt eben der Agent, der zum Beispiel Sales betreiben wird. Wir haben die ersten Ansätze von Agenten, die, sagen wir mal, mit gemischten Resultaten unterwegs sind. Ja, sowas wie Klarna, ein Unternehmen im Bereich Payment, die haben 2024 getönt, so, wir automatisieren unseren ganzen Service und machen da nur noch KI draus und sind dann irgendwie ein Jahr später wieder zurückgerudert, vorsichtig gesagt, weil die KI einfach noch nicht so weit ist. Aber KI verbessert sich ständig. Und das muss man wissen und immer wieder überprüfen, weil man eben nicht sagen kann, das kann die KI nicht. Man muss zumindest immer denken, das kann die KI noch nicht. Und das ist deswegen wichtig, weil dieser Wandel durch und mit KI keiner ist, wo man sich jetzt zurücklehnen kann und sagen kann, ja, wow, in meinem Bereich ist die KI noch nicht so weit, dann können wir jetzt erstmal 3 Jahre stillhalten. Man muss eigentlich die ganze Zeit genau schauen, was ist da los. Und deswegen auch der heutige Stand der künstlichen Intelligenz, die Beginne von KI-Agenten und dann das Rennen um das KI-Betriebssystem der Zukunft. Das KI-Betriebssystem der Zukunft müssen wir uns so vorstellen wie das Smartphone-Betriebssystem der Zukunft. Auf die Frage, was kommt eigentlich nach dem Smartphone, hätten viele Leute, und ich habe das auch getan, gesagt, naja, wahrscheinlich sowas wie eine Brille. Aber das war vielleicht ein wenig zu geräthaft gedacht, ein wenig zu hardwareorientiert gedacht. Denn was eigentlich nach dem Smartphone kommen könnte, ist eine KI, die auf mehr oder weniger jedem Gerät läuft und die ich auf mehr oder weniger jede Art als persönlicher Assistent adressieren kann und mit Aufgaben versorgen kann, die dann irgendwie erfüllt werden. Die Schnittstellen, mit denen ich da arbeite, können natürlich die Stimme sein. Das ist diese wichtige Disziplin der KI. Das hieß früher Natural Language Processing, also die Verarbeitung von natürlicher Sprache. Und dieser Ansatz, der ist mit der wichtigste, das wissen wir von der Benutzung von ChatGPT, wie viele Menschen ChatGPT benutzen, indem sie mit ihm sprechen. Natürlich können es auch irgendwelche hingeworfenen Chats sein, irgendwelche Prompts, diese Anweisungen an die KI. Aber das Rennen um das KI-Betriebssystem der Zukunft ist eigentlich die Frage, das, was das Smartphone heute ist, das wichtigste Tor zur digitalen Welt. Was ist das im Bereich KI? Da könnte eine Antwort sein, das, was Bill Gates schon 2023 gesagt hat. Da hat er im März 2023 einen Aufsatz formuliert, wo er gesagt hat, wir sind jetzt in der Epoche der KI gelandet. Alles wird sich danach verändern und innerhalb der nächsten 5 Jahre werden wir alle, also bis 2028, persönliche KI-Assistenten haben, die mehr oder weniger alles Digitale für uns regeln. Also genau diese KI-Agenten. Diese KI-Agenten sind künstliche Intelligenzen, die uns kennen, die unseren Kontext kennen, die alle unsere Daten haben, die Zugriff haben auf alle, mehr oder weniger alle Inhalte, die wir ihnen zugestehen und die deswegen an unserer Stadt handeln können. Anrufe machen können, irgendwelche Terminvereinbarungen machen können. Natürlich reden die auch mit anderen Agenten und finden dann den sinnvollsten Termin, wo man sich zu dritt treffen kann. Natürlich reden die auch mit irgendwelchen anderen Agenten, die etwa irgendwie Einkäufe abbilden können. Das ist die Form von KI der Zukunft, wo alle von uns rumlaufen mit einem eigenen KI-Assistenten, der die nervigen Angelegenheiten irgendwie abbilden kann. Das ist übrigens der Grund für einen der teuersten Einkäufe im KI-Bereich bisher von einer einzelnen Person, vorsichtig gesagt. Die führenden KI-Forscher und Forscherinnen, die sind sowieso nicht besonders preisgünstig, was ihre Gehälter angeht. Aber am aller teuersten ist eine Person, die man vielleicht nicht namentlich, aber von ihren Produkten her sehr gut kennt. Joni Ive. Nämlich Joni Ive ist der Designer, der das iPhone entworfen hat, am Anfang nur die Hardware und irgendwann dann auch das Bedienkonzept ab 2012. Joni Ive ist quasi Mr. iPhone, wenn man den verstorbenen Steve Jobs mal ein wenig zur Seite, als Visionär zur Seite nimmt, der das Ding geschaffen hat, was wir iPhone nennen und das ganze Konzept und auch der dahinterliegende Rattenschwanz. Und genau dieser Joni Ive hat ein Unternehmen gegründet und kürzlich an OpenAI verkaufen können für 6,5 Milliarden Dollar. Die meisten Leute deuten das aus meiner Sicht auch ganz richtig, dass OpenAI, also Sam Altman, Joni Ive für 6,5 Milliarden Dollar angeheuert hat. Das Interessante ist nun, dass sie ein Gerät herausbringen wollen, das zur Basis für die zukünftige agentische KI werden soll. Und dieses Gerät wird keinen Bildschirm haben, wie man weiß. Es gibt wie beim iPhone jede Menge Vermutungen, aber hundertprozentig weiß es niemand. Aber es wird offenbar keinen Bildschirm haben, wie berufene Auguren da verraten haben, sondern man wird es um den Hals tragen. Und das hört sich jetzt erstmal kontraintuitiv an, wenn man irgendwie so ein komisches KI-Medaillon hat. Vor allem, weil so eine KI-Brosche schon ziemlich spektakulär gescheitert ist im letzten Jahr. Also so Ansätze, wo man einfach ein Gerät hat, ein Mikrofon samt kleinem Lautsprecher oder irgendwie dann irgendwelchen Kopfhörern, wo man reinsprechen konnte und irgendwas fragen konnte, man hat die Antworten gehört. Aber das, was Sam Altman von OpenAI und Jony Ive früher von Apple planen, ist in einer anderen Größenordnung angesiedelt. Und zwar haben die sich gedacht, dass dieses Gerät im Prinzip, was man um den Hals trägt, im Prinzip alles mitbekommt, was man selbst mitbekommt. Alles hört, was man selbst hört, über verschiedene Kameras alles sieht, was man selbst sieht, also quasi sehr dicht an den Augen dran ist und natürlich alle möglichen anderen Sensoren hat, die ebenfalls relevant sein können, zum Beispiel Bewegungssensoren. Und wenn man dann sich überlegt, wie das passiert, dann ist der Nachfolger des Smartphones ein Gerät, was das Smartphone in meiner Hand sehen und steuern kann. Das heißt, diese Brosche, die verknüpft man natürlich mit allen anderen Geräten. Und das ist dann so ein bisschen der Ring, der eine Ring, sie zu knechten oder wie das bei Herr der Ringe heißt. Nämlich das eine Supergerät, das eine Supergadget, was gar keine Ausgabe braucht, weil es die Ausgaben der anderen Geräte benutzen kann. Es kann direkt den Kopfhörer ansteuern, direkt das Smartphone ansteuern, direkt das Smart TV ansteuern, direkt den Laptop ansteuern und so weiter und so fort. Eine Art Meta-Gadget als Ausblick, was in Zukunft als KI passieren kann. Das sind, wie gesagt, die Gerüchte, was OpenAI und Jony Ive zusammen tun sollen. Und das ist auch das, was ein KI-Betriebssystem der Zukunft bringen könnte. In dem Geschäftskontext würde das bedeuten, man hat eine zentrale Steuerungs-KI, vielleicht die mehrere andere KIs selber instrumentalisieren kann für ein Unternehmen. Und dann schaut die KI, wo am besten Menschen eingesetzt werden können und wo man vielleicht lieber die Maschine einsetzt. Es gibt eine Softwarekategorie, die mit zu den wichtigsten Softwarekategorien überhaupt gehört. Das sogenannte ERP, Enterprise Resource Planning nennt sich das. Und das ist diese Ursoftware zur Steuerung von ganzen Unternehmen. Ja, das ist das, wie SAP einen wichtigen Teil seines digitalen Geschäfts abgebildet hat. Natürlich mit einer ganzen Reihe von anderen Produkten, die daran angeflanscht sind und so weiter. Aber die Betriebssysteme von Unternehmen, das wird von SAP gemacht, das wird von Oracle gemacht, das wird in einer von Vielzahl von anderen Beratungen dann auch immer noch angepasst. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die versuchen, da Alternativen zu finden. Aber die Basis, wie Unternehmen prozessualisiert werden können, wie die verschiedenen Arbeitsschritte ineinander greifen, das wird irgendwann von KI durchdrungen werden. Und das ist relativ klar, dass dabei nicht unendlich viele Systeme Platz haben werden. Es ist relativ klar, dass wir eine Basis haben werden, wo bestimmt in den einzelnen Branchen unterschiedliche Ansätze da sind und damit auch unterschiedliche Firmen. Aber dass ungefähr wie bei Office von Microsoft schon ein Standard, vielleicht zwei Standards, wie bei dem mobilen Betriebssystem mit iOS und Android von Apple und Google existieren werden und dass diese beiden Standards das Smartphone-Geschäft nicht nur geprägt, sondern maßgeblich ausgestaltet haben. Das ist klar. Wir sehen wahrscheinlich einen ähnlichen Kampf um das KI-Betriebssystem der Zukunft. Denn wenn irgendwo Wertschöpfung stattfindet, dann wird das KI-Betriebssystem der Zukunft einen wesentlichen Anteil daran haben. Weil vollkommen klar ist, wenn der Agent sich auswählt, wo soll er denn den Flug buchen, dann ist das ein geldwerter Vorteil, den man vermarkten kann. Um es ganz konkret zu sagen. Wenn ein Agent auswählt, der soll einfach nur irgendwie die neuesten paar Nike-Schuhe bestellen, wo tut er das denn? Na, dann wird das in Echtzeit versteigert. Genauso wie eine agentische KI in vielen anderen Bereichen, Werbung zum Beispiel oder Annäherung an agentische KIs, heute schon das Geschäftsmodell bestimmen. Das also ist der Ausblick, wo wir KI-Agenten sehen werden, das, was das konkret bedeutet, wie ChatGPT funktionieren wird, weil auch ChatGPT natürlich Agenten vorstellen wird, das sehen wir heute, wie Arbeit und die Gesellschaft sich verändern. Interessanterweise gibt es eine große Diskussion darum, wie und was genau noch für den Menschen übrig bleibt. Meine These dazu ist, dass wir besonders zwei Bereiche sehen. Das eine ist AI-Leadership. AI-Leadership bedeutet, dass man nicht nur Mitarbeitende führen kann, die KI benutzen, sondern auch KI-Mitarbeitende führen kann. Also die besagten Agenten, die nach bestimmten Kriterien arbeiten und die man richtig einsetzen muss, mit den richtigen Daten versorgen muss, sicherstellen muss, dass sie richtig trainiert worden sind, damit sie gute Ergebnisse erzielen. Und das ist eine Frage von AI-Leadership. Eine Führungskraft zu sein, die nicht nur Menschen befähigt, nicht nur Menschen führt, sondern auch Maschinen führt. Das ist eine Disziplin, die auch in Zukunft aus meiner Sicht sicher sein wird, was den eigenen Job angeht. Und das zweite ist AI Literacy. Will sagen, die tiefe Sachkunde darüber, wie man eine KI sinnvoll anleitet. Und das geht weit über irgendwelches Prompten hinaus. Prompten ist gut und Prompten soll man können, aber Prompten verändert sich einerseits und andererseits können heute schon Maschinen in den meisten Fällen besser prompten als Menschen. Es ist sehr oft so, dass man nicht mit einem Prompt anfängt, sondern mit einer Art Prompt-Prompt. Will sagen, man versucht einen Prompt rauszufinden, der den besten Prompt für eine Maschine herstellt. Und mit der schickt man dann eine KI los, um eine Aufgabe zu erledigen. Das hört sich irgendwie komisch an, ist aber eigentlich nur folgerichtig, weil natürlich auch die Anweisung für eine Maschine von einer Maschine besser vorgenommen werden kann. Aber diesen Überblick, sowas richtig hinzubekommen, wie leite ich eine KI sinnvoll an? Das ist AI Literacy. Und sie ist deswegen wichtig, weil schon gesagt worden ist, dass wir nicht nur ein großes Modell haben werden, das wird im KI-Betriebssystembereich zwar der Fall sein, aber die Wertschöpfung, die zum Beispiel in Deutschland stattfinden wird, die digitale Souveränität, auf die wir pochen sollten, die bedeutet, dass wir in vielen verschiedenen Branchen mit vielen verschiedenen KIs zu tun haben werden. Und wie die welche Ergebnisse erzielen, das zu wissen, auf welche Art man sie wo einsetzen kann, das ist etwas, was mit AI Literacy, die sich übrigens auch ständig erneuert, aus meiner Sicht gut beschrieben ist. Und dafür braucht man einen großen Überblick über die gesamte Sphäre, über die gesamte Branche und vielleicht noch über etwas mehr, weil natürlich manchmal einfach sehr unerwartete Bereiche der Gesellschaft oder eines Marktes hineinspielen in so ein Geschäftsmodell. Dieser grobe und große Überblick ist etwas, wo setze ich wie KI ein, was zu den Grundfähigkeiten der Zukunft gehören wird. Und was aus meiner Sicht auch die Gefahr minimiert, dass der eigene Job durch KI ersetzt wird. Und mit diesem Abschluss, mit diesem Ausblick und mit dieser Form von einer gewissen Sicherheit, dass ich glaube, natürlich werden bestimmte Jobs durch KI ersetzt, aber diese Jobs entwickeln sich weiter, jedenfalls die meisten, und werden dann nicht überflüssig, sondern anders funktionieren mithilfe von KI. Und mit dieser gewissen Sicherheit, die ich versuche, hier so deutlich wie möglich zu skizzieren, wobei das keine Garantie ist, das ist nicht, so wird es auf jeden Fall kommen. Aber in den nächsten 5, in den nächsten 10 Jahren gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es so ist und dass tatsächlich Jobs ersetzt werden, dass Jobs verloren gehen. Das ist aus meiner Sicht relativ klar, dass allerdings neue Jobs entstehen und dass in vielen Bereichen Jobs entstehen, die vielleicht angenehmer sind, weil künstliche Intelligenz dazu in der Lage ist, menschliche Tätigkeiten zu verrichten, die vielleicht nicht immer ganz so angenehm sind oder die bestimmte andere menschlichen Tätigkeiten effizienter, effektiver, sinnvoller machen können. Das ist aus meiner Sicht ausgemachte Sache. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie gern weiter an andere Leute, die sie auch hören sollten. Bewertet uns gern auf Plattformen Tech, KI und Schmetterlinge, überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank von mir, Sascha Lobo und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarzgruppe, dafür, dass ihr hier fast bis zum Ende zugehört habt, liebes Publikum. Und jetzt, wie versprochen, ganz zum Schluss, nach der Verabschiedung, das Glossar. Die wichtigsten Begriffe im Bereich künstliche Intelligenz. Und diejenigen, die wie so oft eigentlich schon alles wissen, können hier natürlich gerne abschalten. Glossar, die wichtigsten Begriffe. 1. Machine Learning. Eine Methode, bei der Maschinen durch Beispiele lernen, ohne dass ihnen jeder Schritt explizit vorgegeben wird. 2. Deep Learning. Eine Unterform von Machine Learning mit besonders vielen Schichten in neuronalen Netzen, wie ein vielschichtiger Filter, der aus Daten sehr komplexe Muster erkennen kann. Neuronales Netz. Ein Netz aus vielen kleinen Recheneinheiten, das wie ein vereinfachtes Gehirn funktioniert und Informationen verarbeiten kann. Transformer. Eine Architektur, die besonders gut darin ist, die Beziehung der Worte untereinander in Texten zu erkennen. Wie ein sehr guter Leser mit perfektem Gedächtnis. Token. Kleinste Spracheinheiten, Wortteile, in die Texte zerlegt werden, bevor sie von der KI verarbeitet werden. Beispiel: ChatGPT wird zu Chat, G und PT. Training. Der Prozess, bei dem die KI viele Daten liest und daraus lernt, Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Training. Der Prozess, bei dem KI viele Daten liest und daraus Schritt für Schritt lernt, Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Modell, die fertige trainierte KI-Software, mit der man interagieren kann, zum Beispiel GPT-4. Prompt, der Text oder die Frage, die man eingibt, um eine Antwort von der KI zu erhalten, sozusagen der Befehl an die KI. Generativ, eine Form von KI, die eigenständig neue Inhalte erzeugen kann, zum Beispiel Texte, Bilder oder Musik. Reasoning, das logische Denken der Maschinen oder zumindest das geschickte Vortäuschen des logischen Denkens. Halluzination oder Konfabulation, wenn eine KI erfundene, aber oft plausibel klingende Informationen liefert. Bias, Verzerrung in der KI durch unausgewogene Trainingsdaten, zum Beispiel wenn Statistiken oder Texte überwiegend aus bestimmten Regionen der Welt oder aus bestimmten gesellschaftlichen Perspektiven stammen. Overfitting, wenn ein Modell zu stark auf die Trainingsdaten angepasst ist und dadurch neue Situationen schlechter verarbeitet. NLP, Natural Language Processing, Fachbegriff für die Verarbeitung menschlicher Sprache durch Maschinen. AGI, Artificial General Intelligence, eine hypothetische Form von KI, die ähnlich flexibel und vielseitig wie der menschliche Verstand funktioniert. Artificial Superintelligence, ASI, eine ebenfalls noch nicht vorhandene Form von KI, die die menschliche Intelligenz weit übertrifft. MCP und A2A, Agent to Agent. Zwei verschiedene Standards oder Protokolle, wie KI-Agenten miteinander in Zukunft kommunizieren können. Gewissermaßen das USB-Kabel für KI-Agenten. Feintuning. Das Nachjustieren eines bereits trainierten Modells für spezielle Zwecke oder Zielgruppen mit neuen, meistens eigenen Daten. Reinforcement Learning. Eine Lernmethode, bei der die KI durch Belohnung oder gewissermaßen Bestrafung lernt, wie ein Tier im Training. Prompt Engineering, die Kunst, besonders gute Prompts zu formulieren, um die gewünschte Antwort von einer KI zu erhalten. Multimodal, eine KI, die mehrere Arten von Informationen gleichzeitig verarbeiten kann, zum Beispiel Text, Bild und Ton. Open Source Modelle, KI-Software, deren Quellcode für alle frei zugänglich und nutzbar und deshalb selbst mit eigenen Daten trainierbar und veränderbar ist. API oder API. Eine Schnittstelle, über die Programme miteinander kommunizieren können, zum Beispiel um ChatGPT in eine App einzubinden. Zero-Shot-Learning. Wenn eine KI eine Aufgabe löst, ohne zuvor explizite Beispiele dazu gesehen zu haben. KI-Agent. Eine KI, die nicht nur antwortet, sondern eigenständig handelt, zum Beispiel Aufgaben erledigt oder Entscheidungen trifft.